in meinem Freundeskreis alle Leute, die nicht so viel Ahnung vom Radfahren haben. Warum holen die sich einen Platten? Ganz einfach.
Weil die nicht den korrekten Luftdruck auf den Reifen haben.
Richtig.
Du hast ja mitbekommen, ne, Alex? Jan Ullrich ist wieder da.
Ulle war ein riesiges Talent. Da ist nur leider eben dieses Doping dazwischen gekommen. Naja, weißt du, was der letzte Schrei ist, der Leistungssteigerung?
Ja, was ist das
im Radsport?
Woher weißt denn du sowas?
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Hallo Martin.
Hallo Alex.
Wie ist das Leben so? In Eis und Kälte.
Ja, ist irgendwie nicht so schön.
Ist nicht so schön, ne?
Also ich komme gerade gut klar, so mit meinem Vitamin-D-Haushalt, aber es ist wieder diese Zeit des Jahres, wo man einfach schlechte Laune bekommt, wenn man bei Strava reinguckt. Also Strava, dieses Social Media für Radsport, für Laufen und sowas. Weil alle Leute, außer man selber, also ich in diesem Fall, irgendwo auf Mallorca sind, in Valencia, Sonne tanken, sonnengesprenkelte Kilometer einsammeln und tolle Fotos posten. Und ich denke mir so, um Gottes Willen, hier 0 Grad, Nieselregen, Graupelschauer, ständig ist irgendwas, ständig das Fahrrad putzen. Und dann ist mein innerer Schweinehund manchmal doch ein bisschen größer als meine Motivation, die gerade sehr groß ist. Aber irgendwie denke ich mir so, ja, ich habe voll die Motivation zum Fahrradfahren, aber dann ist es irgendwie um 16 Uhr schon dunkel. Und dann denke ich mir so, es ist ja auch total nass draußen und dann müsste ich das Fahrrad ja eigentlich auch wieder putzen und ach, ich bleib dann ab und zu doch lieber auf der Couch liegen.
Jetzt mal eine Frage zum, wie soll ich denn sagen, eine Alltagsfrage. Eigentlich brauchen wir ja einen Schlauch, um das mal kurz abzuspritzen, das Fahrrad. Wie machst du denn das?
Material Test.
Ich hätte gerne einen Gartenschlauch einfach unten da an der Mietskaserne, wo ich bin, aber gibt's nicht. Und deshalb habe ich mir von Kercher dieses mobile
Ding. Der hat alles.
4-Liter-Tank. Mittlerweile, das haben sie echt gut gemacht, gibt's das mit 8 Liter, weil der 4-Liter-Tank ist doch ein bisschen eng bemessen. Und dann hast du, das ist ein Niederdruckreiniger. Ne? Weil man darf ja nicht Hochdruck, weil sonst spülst du das ganze Fett aus. Lagern raus, Niederdruckreiniger und dann funktioniert das. Aber dazu muss ich auch sagen, dann muss ich erst wieder hochgehen, das Ding voll machen, wieder runterbringen. Bis ich wieder unten bin, ist vielleicht mein Fahrrad geklaut und so. Das ist immer trotzdem ein Aufwand, das Fahrrad zu putzen.
Wenn du der Meinung bist, das ist dir alles zu viel, ich nehme dir den ab. Den Kercher.
Ich dachte, du bietest deinen Job an.
Du willst dein Fahrrad nicht so.
Das wäre jetzt aber schön gewesen. Nee.
Übrigens, früher war das immer so, als ich noch irgendwie da so ambitioniert Rennrad gefahren bin, auch auf so Veranstaltungen und mit sehr viel, wie soll ich sagen, ehemaligen ehemals Leistungssportlern unterwegs war, da war es immer so, du musstest dein Rad immer selber putzen, weil sonst hat das der Mechaniker nicht angerührt. Hat sie einfach wieder zurückgegeben und hat gesagt, ey Alter, komm mal klar hier.
Ich habe das auf Arbeit ab und zu mal, da repariere ich dann so platte Reifen und sowas, ne, von den ganzen lieben Kolleginnen und Kollegen, die immer, bei mir geht das halt schnell, so, ne. Und dann sage ich immer, ey Leute, so sehen Hände aus, wenn das Fahrrad nicht geputzt ist. Und die sind komplett schwarz, einfach nur von zweimal anfassen.
Das ist total ätzend.
Dann kannst du dir nicht ins Gesicht fassen oder wenn du ein weißes T-Shirt anhast, ganz schlimm. Fahrradputzen ist eine wichtige Sache und es geht ja auch wirklich nichts über ein sauberes Rennrad. Total clean, alles toll geölt, bababa und dann funktioniert alles super.
Nee, und vor allen Dingen, man muss einfach, also mein Tipp an unsere Hörer, ändert eure Einstellung zum Putzen, weil beim Putten, ja, nee, wirklich, du musst da mental anders rangehen. Ist total easy.
Ja,
du
musst mental
Mann, lass mich doch mal ausreden. Du musst mental anders da rangehen und zwar beim Putzen. Entdeckst du, ob irgendwas kaputt ist? Ob die Felge einen Riss hat, ob der Rahmen irgendwas hat, ob die Bremsbeläge durch sind. Und das bewahrt dich vor größeren Pannen einfach. Und das siehst du immer beim Putzen.
Ja, oder hat das Kettenblatt schon Spitzen?
Ja.
So, ne? Dann musst du auch mal das Kettenblatt langsam.
Siehst du, und dafür wurde ich jetzt ausgelacht.
Nein, das ist total richtig. Aber so die Formulierung, du musst mental anders an das Putzen rangehen, das war schon ein bisschen witzig.
Willkommen zu Folge
Nummer 21. Ja, wir sind schon mittendrin. Heute geht es zum Beispiel um Fahrradpumpen. Es geht vor allem um Standpumpen. Ich habe mir nämlich was Neues gekauft. Wir reden mal über die neue Jan-Ulrich-Doku, die rausgekommen ist bei Amazon Prime. Und es geht natürlich auch weiter mit unseren tollen Verlosungen.
Ja, und es gibt ein neues Video online in unserem YouTube-Kanal. Darüber reden wir auch.
Aber wir fangen jetzt erstmal mit der Pumpe an. Hab einen ganz einfachen Aufhänger. Ich bin so unzufrieden mit meiner alten Pumpe gewesen und hab schon seit Jahren eigentlich im Hinterkopf, ich müsste mir mal eine neue Fahrradpumpe kaufen.
Was war denn deine alte?
Ach, von SKS, so ein ganz billiges Ding, habe ich mir für einen Zwanni geschossen. Hat gut funktioniert, aber manchmal, wenn das Köpfchen da nicht so richtig am Ventil dran war, dann hat es nicht richtig gepumpt. Das Manometer, also da, wo man halt den Druck, die Bar abliest, hat irgendwie auch nicht so richtig angezeigt. Also es ist immer nicht bei 0 gestartet, sondern bei 0,5. Und dann wusste ich nicht, wie viel Bar sind denn jetzt eigentlich wirklich drauf. Und dann dachte ich mir jetzt, ja komm, ich guck mal. Und dann hat SKS auf einmal den Rennkompressor geupdatet. Der Rennkompressor ist quasi die Standpumpe schlechthin.
Die Kultpumpe.
Die Kultpumpe.
Ja, ist genau. Auch eine Kultpumpe.
Und die haben das Ding geupdatet. Heißt jetzt SKS Rennkompressor NXT, also für Next, kostet ein Hunni. Ja, stattlicher Preis, wenn man hier und da mal guckt, kriegt man die auch für 89 oder 80 Euro.
Erklär mal kurz, wie der aussieht.
Na, pass auf, da komme ich gerade hin. Also erstmal SKS aus dem Sauerland, ne? Vom Gardinenhersteller zum Luftpumpenriesen. Das klingt so wie vom Tellerwäscher zum Millionär.
Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht.
Also das Ding ist wirklich mega gut verarbeitet. Ist so grau-schwarz, Anthrazit könnte man meinen. Also es ist nicht mehr dieses auffällige, knallige Orange.
Du hast das Ding wegen der Farbe gekauft.
Nein, weil es einfach super funktioniert. Also das ist wirklich auch ein Update. Es ist nicht nur eine andere Farbe, es ist ein Update. Sieht anders aus, plain und simple. Sieht wunderschön aus, fühlt sich auch super an beim Pumpen. Das Manometer hat so eine tolle Aufhängung. Wenn du pumpst, dann rackelst du ja immer an der Pumpe so ein bisschen rum. Und dieses Manometer gleicht das so ein bisschen aus. Stimmt. Bei meiner Plastikpumpe dachte ich immer, oh, das bricht gleich alles auseinander. Aber da alles tip top. Es hat ein bisschen höheres Rohr, bedeutet, du kannst mehr Volumen beim Pumpen aufbringen und damit in den Reifen. Und ja, hat zwei Klappfüße, die kann man eben hochklappen, nimmt weniger Platz weg in der Garage, in der Werkstatt oder bei mir im Schlafzimmer. Und es hat einen abschraubbaren Holzgriff, der sehr gut in der Hand liegt. Bedeutet, wenn du die irgendwie mit auf Reisen nimmst, nimmt die dann auch weniger Platz
Als
weg.
Rahmenpumpe am Fahrrad?
Das hast du gesagt. Also das, ich kann es wirklich nur empfehlen, auch wenn wir jetzt hier nicht von SKS oder sowas gesponsert werden, aber das... Ich fand, das war wirklich ein Gamechanger. Es fühlt sich alles toll an dieser Pumpe. Und für alle Freaks, die so auf digital unterwegs sind, den Rennkompressor Next gibt es auch in der Digitalversion für 120 Euro. Und da ist dann eben eine Digitalanzeige dran, wo man okay. Das dann ganz toll ablesen kann. Also kurzum, eine Pumpe fürs Leben. Und ich bin wirklich der Meinung, dass ich in 40 Jahren mit dem Ding immer noch pumpen werde.
Auf jeden Fall. Ich hab auch so ein Ding, schon ewig. Und das ist für zu Hause einfach die beste Wahl, weil da kriegt man ganz schnell einfach sein Fahrrad sehr gut aufgepumpt.
Ja, und irgendwann ist man einfach in einer Lebenslage, wo man einfach Qualität will. Und da bin ich dann bei dem Pumpen mittlerweile angekommen und dachte mir, ja komm, die 100 Euro, die gebe ich gerne mal aus. Aber für alle Sparfüchse unter euch, es gibt ja noch diese alte Rennkompressorpumpe.
Und die ist jetzt billig.
Die habe ich im Internet für 40 bis 60 Euro gesehen. Und die macht ja gleichen Job.
Ja, das ist dann die ich habe. Auf jeden Fall empfehlenswert. Aber jetzt mal für alle, warum reden wir über Luftpumpen? Weil Luft ist extrem wichtig beim Radfahren.
Ja.
Nee, aber weißt du, was ich festgestellt habe?
Was denn?
In meinem Freundeskreis, alle Leute, die nicht so viel Ahnung vom Radfahren haben, warum holen die sich einen Platten? Ganz einfach.
Weil die nicht den korrekten Luftdruck auf den Reifen haben.
Richtig.
Da muss man ja nur an die Reifenflanke gucken, da steht dann meistens dran. Also je nachdem, wie breit der Reifen ist, wie viel Bar müssen drauf. Es gibt so eine Range und einen Sweet Spot für das eigene Körpergewicht.
Genau. Und was passiert, wenn du nicht genug Luftdruck hast?
Snakebite.
Der berühmte Snakebite. Ich habe überlegt, wie beschreibt man Snakebite?
Wenn eine Schlange irgendwo reinbeißen würde, hätte sie quasi zwei Löcher in so ein Papier reingemacht. Ne? Das ist so vielleicht das Bild, was man dafür im Kopf haben muss.
Und ich habe mir überlegt, man beschreibt das am besten. Du fährst mit einem nicht richtig aufgepumpten Reifen über einen harten Widerstand rüber. Meistens reicht schon eine Bordsteinkante. Und das schlägt halt so durch, dass die Flanken links und rechts der Felge durch den Schlauch durchstoßen.
Dann hast du zwei kleine Löcher
drin. Dann hast du den Snakebite. Und deswegen meine Empfehlung an alle, pumpt die Reifen richtig auf, so wie es gefordert ist, und man vermeidet unfassbar viele Probleme.
Ja, viele Hersteller schreiben ja auch drauf, einmal im Monat bitte aufpumpen, und das kommt natürlich aufs Material drauf an, ne? Aber bei den normalen Schläuchen einmal im Monat, das sollte schon hinhauen. Wenn du jetzt einen TPU-Schlauch am Rennrad hast, dann musst du das vielleicht einmal öfter machen, und hast du da ein, wie heißt das? Silikonschlauch, dann musst du noch einmal öfter aufpumpen. Aber mit einmal im Monat kommt man ganz gut zurecht, finde ich. Und es gibt auch Internetseiten, da kann man dann so das Systemgewicht eingeben. Also wie schwer bist du? Wie schwer ist dein Fahrrad? Und dann rechnet dir der genau für den Anwendungsbereich, wo du fährst, dann aus, wie viel Luftdruck du fährst. Weil es gibt ja wirklich diesen einen Sweet Spot, wo einfach alles perfekt ist. Das bedeutet, Komfort ist hoch und der Rollwiderstand ist sehr gut. Weil wenn du besonders viel reinpumpst, jetzt sagen wir mal 25 mm Rennradreifen,
also machst du
und du pumpst da 8 Bar rein, dann ist das natürlich alles richtig, weil das hat man 40 Jahre lang so gemacht. Ja, das funktioniert. Aber du könntest theoretisch, wenn du jetzt meinetwegen 80 Kilo wiegst, wahrscheinlich auch mit 7 Bar fahren, hast ein bisschen mehr Komfort, weil es ja weicher ist und mehr Stöße abgefangen werden. Und die Rolleigenschaften werden dadurch auch noch ein bisschen besser. Weil zu hart ist blöd, zu weich ist auch blöd.
Wo hast du den Sweet Spot?
Ich fahre jetzt mittlerweile 28 mm Reifen. Sieht man eigentlich kaum einen Unterschied, weil die kannst du dann mit 6 Bar fahren.
Du fährst mit 6 Bar?
Ja.
Ach komm.
Das funktioniert super. Krass. Also ich bin ein Fan mittlerweile davon. Am Anfang dachte ich mir auch so, ich bin ein Rennradpurist. Ich will meine 8 Bar in den 25 mm Reifen haben, aber mittlerweile.
Ich mache selbst bei meinem Brumtis mache ich 8 drauf.
Quatsch. Auf die kleinen ernsthaft. Kinderräder kannst du 8 Bar drauf machen.
Ja, volles Rohr.
Okay.
Bam. Naja, 7 sind wirklich Minimum, brauchst du.
Ah, okay.
Und ich mache auch gerne mal die 8, aber vielleicht lasse ich ein bisschen Luft raus nachher.
Ja.
Aber ansonsten, es gibt noch so eine schöne Regel für alle, die sich nicht so damit auskennen. Hört sich für uns wahrscheinlich bescheuert an. Ganz einfach, umso breiter dein Reifen ist, umso weniger Luftdruck brauchst du.
Deswegen, was hat ein LKW drauf? 1 Bar oder 2? Keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Ne? Ja, ja. Aber deswegen fahren die Mountainbiker auch mit 2 Bar. Ne, weil die fett sind und die Rennies fahren halt mit am meisten Luftdruck. Und die Bromtis.
Ich
bin Bromti.
Ja, ja, ich weiß, dass du ein Bromti bist. Was für einer.
Worüber wir natürlich auch noch kurz reden müssen. Es gibt ja nicht nur Standpumpen, sondern es gibt ja auch Pumpen, die du mitnimmst für den Alltag.
Die kleinen Minipumpen.
Ich kann sie ja mal aufzählen. Es gibt die Minipumpe, die sind wirklich klein. Dann gibt es die Rahmenpumpe, das ist so ein bisschen oldschool, die konnte man so in den Rahmen reinklemmen. Das kennen irgendwie alle aus meiner Generation.
Aber die wird sowieso geklaut, von daher braucht man nicht.
Die wird geklaut, übrigens mein Brompti hat auch eine Rahmenpumpe, guck mal an der Seite.
Die ist sogar noch dran, aber du nimmst dein Brompti ja auch immer ins Café und so.
Da wo ich bin, ist meine Luftpumpe. Und dann gibt es die CO2-Kartusche. Hast du sowas schon mal?
Ja, Kumpel, Richard, der immer wenn er einen Platten hat, macht er die CO2-Kartusche dran und das wird ja arschkalt. Ne? Da kannst du dir ja richtig Verbrennungen holen, weil das so kalt wird. Und letzten Dienstag meinte er so, jetzt habe ich Scheiße gebaut, weil er nämlich einen Platten hatte. Und ich so, wieso, was ist denn los? Ja, ich dachte, es pumpt noch, aber es war schon wieder, also die Kartusche war leer und das war die Luft, die wieder rausgegangen ist aus dem Schlauch. Und dann musste er dann doch nochmal mit der Minipumpe ran.
Also das ist eine Pumpe mit einer CO2-Kartusche und du kannst im Prinzip einmal haut's die Luft da raus und wenn du einen zweiten Platten hast, brauchst du eine neue Kartusche.
Ja, dann hat man vielleicht 2 Kartuschen mit oder doch noch eine Minipumpe. Also so richtig hat sich mir das auch noch nicht erschlossen, aber es sieht immer sehr beeindruckend aus, ne? Du drückst das Ding drauf, zack, die Luft ist drauf, alles fertig und du kannst wieder weiterfahren.
Aber wie weißt du, wann der richtige Luftdruck erreicht ist?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. So tief bin ich in der Materie auch nicht drin. Kannst du es mir sagen?
Nee. Ich dachte, ich frage einen Profi. Mann.
Ja, ich kenne mich mit Minipumpen ein bisschen aus, weil ich eine ganz vernünftige habe.
Aber da ist der große Nachteil, die schaffen oft nicht den Luftdruck, den man braucht.
Ey, pass auf, bei den meisten steht mittlerweile drauf, kann bis zu 11 Bar draufpumpen. Voll der Quatsch, da fällt dir eher der Arm ab, als dass du da 11 Bar drauf bekommst. Braucht ja sowieso keiner, aber ja.
Bei Minipumpen gibt es übrigens noch eine Variante. Also es gibt die normale Minipumpe so und dann gibt es welche, die haben einen flexiblen Schlauch vorne dran.
Und das ist der Shit. Das ist nämlich das richtig praktisch.
Habe ich selber noch nie gehabt, kann ich mir aber als sehr praktisch vorstellen, weil ich stoße mir sonst immer die Hände an der Felge und ruppe mir da die...
Ja, ja, die Speichen sind ja auch relativ scharf, so sage ich mal. Ne? Also ja, ich verstehe das total. Und vor allem bleibt diese Erschütterung des Pumpens, fängt der Schlauch ja sozusagen ab. Und deshalb hämmert da nichts am Fahrrad rum und sowas. Und
das Ventil wackelt nicht.
Genau. Ja, genau. Ich finde das auch super. Man muss dann nur aufpassen, dass man beim Rennrad, beim Abdrehen des Schlauches, nicht das Ventil rausdreht und dann die ganze Luft raus ist, die man gerade vorher total schwer reingepumpt hat.
Ihr seht schon, das ist eine kleine Wissenschaft, aber eigentlich ist es gar nicht so schwer. Fahrrad einfach richtig aufpumpen. Dann braucht ihr nämlich nie eine Pumpe. Doch, nur den Kompressor zu Hause. Bam, jede Woche einmal checken und fertig, aus die Maus.
Am besten gar nicht Fahrrad fahren, weil da kriegt man auch keinen Platten.
Ey... Das will ich, sowas, können wir das streichen, bitte? Sowas will ich hier nicht hören.
Du hast ja mitbekommen, ne, Alex? Jan Ullrich ist wieder da.
Ulle!
Ich habe mir extra den Stern gekauft, weil da ist ein großes Interview drin mit Jan Ullrich.
Du hast ja den Stern gekauft, weil da ein Foto von ihm vorne drauf ist.
Ja, ja, ich habe das gesehen und dachte, oh geil, das muss ich mir kaufen. Habe ich mir das auch gestern Abend durchgelesen. Wo ist denn das jetzt hier hin? Seite 28 oder so? Irgendwie blablabla. Naja, ist ja auch egal. Kann sowieso jetzt keiner sehen hier im Podcast. Und ich muss sagen, Aufhänger ist natürlich, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, am 28. November auf Amazon Prime ist die Doku Jan Ullrich, der Gejagte, rausgekommen. Und deshalb wurde er jetzt im Vorfeld durch die Gazetten, durch die Zeitungen, durch TV, also Zeitung Süddeutsche Interview, im Stern, großes Interview, Podcast bei Hotel Matze ist er auch, im 2 Stunden Interview. Ich hatte so ein bisschen Schiss, dass Jan sich da so ein bisschen blamiert. Aber ich finde,
warum?
Er hat so ein bisschen Talent dafür.
Naja, er ist nicht der große Redner.
Genau, aber er hat schöne Sachen gesagt, er hat mit seiner Vergangenheit aufgeräumt und diese Maßgabe für diese Doku und auch für diese ganzen Interviews ist ja, es darf alles gefragt werden. Auch zu Doping, auch zu Drogen, auch zu Alkoholsucht, 2 Flaschen Whisky, 800 Zigaretten am Tag und sowas. Ne, das sind ja Sachen, das kann sich ja ein Normalsterblicher kaum vorstellen. Das wird alles behandelt und er schlägt sich da gut. Und man merkt wirklich, dass er einfach ehrlich antwortet und nicht nach irgendwelchen Ausreden sucht.
Finde ich auch, sehe ich genauso wie du. Was ich irgendwie krass finde, ist, dass er 20 Jahre gebraucht hat, um wirklich das zu gestehen, öffentlich.
Also in dem Interview im Stern, was ich gelesen habe, hieß es dann, seine Anwälte haben ihm gesagt, entweder du machst Radsport jetzt komplett fertig und sagst alles, oder du sagst gar nichts. Er hat sich für zweitere Variante entschieden, weil er Freunden, Familien nicht in den Abgrund stürzen wollte.
Ja, aber es haben ja einige gestanden, ne, zu der Zeit, auch aus seinem Team.
Ja.
So, und ist damit alles den Bach runtergegangen?
Naja, es sind ein paar Krokodilstränen geflossen, ne?
Ja, natürlich haben sie alle geheult am Mikro. Aber
Jan nicht.
Nein, aber ist jetzt, weißt du, deswegen finde ich das so ein bisschen
ja,
so.
Aber das sagt er ja auch so im Nachgang, ist er der Meinung, er hätte damals aufräumen müssen und dann wäre alles irgendwie anders gelaufen. Und dann wären eben diese ganzen krassen Sucht- und Bildüberschriften nicht passiert. Um vielleicht jetzt noch ganz kurz zu sagen, wir wollen nicht spoilern, was in dieser Doku passiert, weil die ist jetzt gerade erst rausgekommen. Von daher, guckt euch das an. Ich fand ja die Trailer schon großartig, wo dann Richard Virenque dann da sitzt und spricht und Bjarne Riess auf den Tisch haut und meint so, wir haben nicht das Nötigste getan, um wirklich die maximale Leistung zu holen. Das sind starke Sachen. Aber von daher, wir wollen nicht spoilern, wir reden jetzt erstmal nur über diesen Medienrummel Jan Ullrich.
Ich habe einen Satz von ihm gehört, das fand ich, also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Er hat gesagt, ohne nachzuhelfen, war das damals so, als würdest du mit einem Messer bewaffnet zu einer Schießerei gehen. Und ich glaube ihm auch ein Stück weit, dass man das mitmachen musste. Und er hat auch jetzt nochmal gesagt, natürlich wäre es ihm viel lieber gewesen, sich zu messen, wenn alle clean gewesen wären. Und auch das glaube ich ihm, weil man darf ja irgendwie nicht vergessen, er war wirklich ein herausragender Sportler. Und er, Jan Ullrich, ist eigentlich dafür verantwortlich, dass Deutschland im Prinzip Radsport verrückt wurde, ne, zu der Zeit. Der hat sowas von das was losgetreten. Ich meine, ich weiß noch, dass alle vor der Glotze gesessen haben.
Das war wie Boris Becker oder Michael Schumacher. So, alle wollten auf einmal gucken. Und ich kann mich auch noch dran erinnern. Ich war ja noch relativ klein, als er 97 die Tour gewonnen hat und die Folgejahre. Ich habe das dann bei manchen Etappen auch gar nicht mehr auf der Couch bei meinen Oma und Opa ausgehalten, sondern ich habe gesagt, ich muss jetzt hier auf das Fahrrad und einmal diesen Berg da vorne hochfahren. So ein Berg, ne, so ein kleiner Schotterhügel. Aber und dann bin ich da losgedonnert und wie vom Blitz und von der Tarantel gebissen und bin dann total verschwitzt und komplett kaputt wieder nach Hause gekommen und habe mir dann das Finale angeguckt.
Ja, aber so geht's mir auch immer. Immer wenn ich die Tour gucke, will ich am liebsten gleich aufs Rad.
Das macht richtig Bock, ja.
Ulle war ein riesiges Talent, so muss man nicht leugnen. Da ist nur leider eben dieses Doping dazwischen gekommen. Doping.
Ja, bitte?
Gibt es im Radsport noch Doping?
Das ist ja, also hättest du mich vor 2 Jahren gefragt, wo Marcel Kittel und Toni Martin noch gefahren sind und wie sie alle heißen und ständig im Fernsehen gesagt haben, wir sind alle clean, André Greipel war ja auch dabei in der ARD und sowas, da gab es ja auch Sondersendungen und sowas. Ich habe denen das allen abgekauft, aber da gibt's ja auch jetzt nichts dran rum zu doktern an diesen Aussagen. Es gab dann aber irgendwann immer wieder Profis, die gesagt haben, ohne geht's nicht.
Ach, wirklich?
So. Ja, ja.
Und ich dachte, die schweigen immer alle wie ein. Nee.
Und dann dachte ich mir so, aber der Toni, der lügt mich doch nicht an. Und der Marcel und so, weißt du? Deswegen, also ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Natürlich, es gibt ja auch so Experimente oder wo so Daten verglichen wurden von Leistungen an bestimmten epischen Tourbergen. Und da gibt's dann so die Zeiten, die gefahren wurden, die Durchschnittsgeschwindigkeiten und sowas. Und da gibt's dann signifikante Anstiege in der Leistung. Und dann sieht man quasi, wann, zu welchen Zeiten wurde gedopt. Und jetzt wird eigentlich, also anhand dieser Studien, langsamer gefahren als Ende der 90er Jahre.
Ach wirklich?
Ja, ja, ja.
Ist das so?
Von daher, ich weiß es nicht. Ich will mich da auch nicht festlegen. Ich will einfach hoffen, dass es clean ist und dass es Spaß macht. Weil mir macht es nämlich gerade Spaß zu gucken.
Ich meine, hast du das mitbekommen mit dem Deutschen, den sie positiv getestet haben im Sommer?
Nee.
Michael Hessmann im Sommer, also auch bei Jumbo-Visma, im Team,
okay,
positiv getestet, auch die B-Probe. Er bestreitet natürlich, ist mittlerweile suspendiert. Ja, was jetzt daraus wird, völlig unklar. Und jetzt weiß man ja, Jumbo-Visma hat ja alles gewonnen dieses Jahr irgendwie. Mhm. Und ist das jetzt wieder die Spitze von einem Eisberg?
Ich weiß es nicht, denn im Radsport habe ich immer das Gefühl, dass es dieses übergreifende Team-Doping eigentlich relativ selten gibt. Ne? Da ist dann eher Lance Armstrong und Team US Postal Service-Style. Aber bei vielen ist das so, die müssen sich selber drum kümmern. Die haben ihre eigene Reiseapotheke damals in den 90ern mitgehabt. Ja. Die haben selber irgendwelche Blutabnahmen gemacht im Höhentrainingslager und sich das dann später da wieder reingepackt in den Körper. Also kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass es wieder ein großes System dahinter gibt. Aber wahrscheinlich ist es genauso.
Naja, weißt du, was der letzte Schrei ist, der Leistungssteigerung?
Na, was
beim,
ist es
im Radsport?
Woher weißt du sowas?
Ich muss ja irgendwie dir hinterherfahren können. Ich muss ja irgendwie hinterherkommen. Oh Gott, erinnere mich nicht daran. Ketone.
Mhm.
Schon mal von Ketonen gehört?
Ich könnte es jetzt nicht erklären, aber mal von gehört, ja.
Steht nicht auf der Dopingliste, ist ein im Körper eigenproduzierter Stoff und Jumbo-Visma, da sind wir wieder, gibt ganz offen zu, dass sie sehr, sehr viel damit rum experimentieren. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie machen, aber die Nahrungsumstellung spielt da auch eine große Rolle. Und Ketone werden vom Körper gebildet, wenn die Körperzellen, die eigenen Körperzellen nicht mehr genug Glukose als Energielieferant zur Verfügung stellen können. Das ist sozusagen ein Ersatzenergieprodukt. Was da jetzt genau passiert und wie die das machen, kann ich dir auch nicht sagen, aber solange es nicht auf der Dopingliste steht, und sie tun sich natürlich auch schwer, das damit raufzunehmen, weil es eben keine synthetische Substanz ist, sondern körpereigen. Mhm. Aber ob die das jetzt extrahieren oder was auch immer, aber die basteln und basteln und basteln.
Ernährung ist ja eine Wissenschaft im Radsport. So ist es einfach.
Dafür habe ich Gummibärchen.
Ja, ey, bestes Doping, Gummibärchen und nach der Ausfahrt am Späti noch ein Bier trinken. Das ist mein Doping.
Aber seit ich das mit diesen Ketonen mache, fühle ich mich schon viel besser.
Du siehst viel jünger aus.
Ich sehe, und wenn ihr mich sehen könntet, ich wache morgens auf und, ja.
Wir versuchen übrigens einmal im Jahr Jan Ulrich hier vors Mikrofon zu bekommen. Im Sommer habe ich es mal probiert, da kam leider keine Antwort zurück. Aber bald ist ja das Jahr 2024. Sie können mir vorstellen, wenn dieser große Medienrummel jetzt erstmal vorbei ist, dann wird der Jan auch nochmal Zeit haben für Bikers Paradise.
Natürlich
und kommt dann nochmal vorbei.
Natürlich kriegen wir den Jan hier rein.
Ja, ja. Also wenn es 24 ist im Januar, frage ich nochmal nach.
Wenn der Hype vorbei ist.
Der Hype-Train. Nein, der läuft immer weiter bei Jan. Ich glaube ja, der ist wirklich über dem Berg. Weißt du?
Der ist so, mit sich im Reinen jetzt, das hast du gemerkt.
Ja, ja, genau. Der ist mit sich selber im Reinen, arbeitet ja auch mit einem Psychologen zusammen, meinte so, ach, das war total schwer, irgendwie da so eine Beziehung aufzubauen und sich zu öffnen und dem wirklich auch zu vertrauen. Aber ja, was dann eben rausgekommen ist, ist dieser Medienrummel, diese Doku und vor allem dieses Geständnis, ja, ich habe Doping genommen und auch ja zu dieser Zeit, wo er die großen Erfolge eingesammelt hat. Das wussten wir zwar alle schon vorher, aber also mehr oder weniger.
Ja, aber du darfst nicht vergessen, der hat jetzt einfach mal 20 Jahre in die Tonne getreten, weil er sich so blöd angestellt hat.
Ja.
20 Jahre seines Lebens hat der einfach mal sich selber versaut.
Aber kurz vor der 50 hat er dann nochmal die Notbremse gezogen. Ist ja auch toll, dass das irgendwie funktioniert. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass er so seine Suchtdämonen vielleicht wirklich besiegt hat. Ich kaufe ihm, wie gesagt, alles ab, was er erzählt. Er ist ehrlich und man merkt auch so die Reue, ne, was das Doping angeht, was die Drogen, was Alk angeht und die Gewalt und wofür er da alles in den Zeitungen war. Also ich freue mich wirklich auch für ihn.
Ich auch. Das war ein guter Abschluss.
Ist ein schöner Abschluss.
Olle, du bist wieder da.
Und immer herzlich willkommen im Bikers Paradise Podcast. Ruf uns an.
Ruf uns an.
On the road.
Alex, du warst ja, das haben wir alles im Podcast schon gehört, mit einem Gravel-Faltrad.
Faltrad?
In Südtirol. Ne, was soll ich Klapprad sagen? Das kann man doch ein bisschen zusammenschieben. Entschuldigung. Ein Gravel-Zusammenschiebefahrrad. Ist das richtig?
Ja, aber das ist ein Lastenrad.
Das ist ein Lastenrad. Ja gut, das Wort ist mir jetzt nicht eingefallen. Aber du warst mit dem Hasebike.
Kann man nicht falten.
Du warst mit dem Hasebike unterwegs. Und da gibt es jetzt auch ein schönes kleines Video online im Bikers Paradise Podcast Video Channel bei YouTube.
Ja. Und?
Erzähl doch mal. Du stehst da vor einer Kamera und bist da in Südtirol, die Sonne scheint. Ich hatte direkt wieder amoröse Gefühle bekommen.
Ja. Nee, ich dachte mir, es ging ja im Prinzip drum, wie transportiere ich ein Lastenrad in Bahn und Bus und wie fährt sich überhaupt so ein Gravel-Lastenrad vollgeladen über die Alpen? Das waren so die Aufhängepunkte und das fand ich irgendwie alles so spannend. Da dachte ich mir, mache ich nochmal ein Video drüber und ja, habe mich da in Südtirol irgendwo hingestellt und erzähle, ich hoffe, ganz spannend für alle, dass was ich da so erlebt habe, was mir so passiert sind und wir haben da ein paar schöne Originalaufnahmen, wie wir probieren, das Rad in den Bus zu kriegen und in den Zug und so. Ja, das ist schon.
Also wirklich, guckt euch das Video an, das Haserad, die Tour von Alex. Und ich muss sagen, ich habe es da im Video das erste Mal verstanden, wie dieses Fahrrad zusammengeschoben werden kann. Ne? Es kann ja zusammengeschoben werden.
Ja.
Also dann ist der Radstand dann viel, viel geringer. Und ich wusste auch gar nicht, dass du damit dann auch noch fahren kannst.
Wenn zusammengeschoben ist. Ja, genau. Das war aber strange. Wirklich.
Das war strange?
Das ist total komisch, weil das dann plötzlich sitzt du auf einem ganz anderen Fahrrad. Ne? Und ich bin da so ein Stück gefahren und hatte dann tatsächlich dieses Lastenbrett auf dem Rücken mit einem 20-Kilo-Rucksack. Und dann das ist schon sehr strange, aber es funktioniert.
Also auch gerade, wenn ihr irgendwie Bock habt, euch dieses Fahrrad zu kaufen, ist noch eine schöne Pro- und Kontra-Liste, die du da aufgelistet hast. Also ich habe auch schon ein bisschen Bock bekommen auf dieses Fahrrad.
Na, und ich muss auch wirklich sagen, jetzt so als Fazit, was ich wirklich an diesem Rad schätze, ist, du hast halt ein Mittel, um das als Jobrad zu benutzen, also für Transporte. Du kannst es privat nutzen, um Einkäufe zu machen, aber dadurch, dass du es so klein machen kannst, kannst du es mit in die Wohnung nehmen. Und das ist gerade in Berlin, ist das für mich ja immer der Top-Faktor. Ne? Weil ich lasse eigentlich keine Räder draußen stehen und deswegen habe ich mich auch immer um diese Lastenräder gedrückt, weil ich dachte, oh nee, das schöne Lastenrad auf dem Hinterhof, kannst du doch bis 3 zählen, bis das Ding weg ist.
Ich muss sagen, so ein Lastenrad fehlt mir ja auch und mir hat immer so die Rennradgeometrie dabei gefehlt und der Lenker. Von daher, vielleicht ist das ja noch was.
Martin an Hase, habt ihr das gehört? Nee, und jetzt, so, du kannst es für alles benutzen und dann am Wochenende haust du deinen ganzen Scheiß drauf, fährst mit dem Zelt an See und aus die Maus. Kannst aber, pass auf, der Clou, musst nicht die ganze Rad fahren, sondern haust es gemütlich in die S-Bahn, fährst raus bis zur Endstation und dann kannst du nochmal schön 80 Kilometer Gas geben. Also wirklich, so. Oder du bist auf Tour und merkst, es geht gar nichts mehr oder das Wetter ist so mistig. Du haust das Ding einfach in den Zug rein mit dem ganzen Gepäck.
Also eine Empfehlung von dir. Schaut euch das Video an.
Ich bin immer noch Feuer und Flamme. guckt euch das Video an. Schreibt ruhig eure Meinung dazu. Probe fahren. Fertig und selber entscheiden.
Selber entscheiden könnt ihr übrigens auch bei unseren Gewinnspielen und zwar, was ihr gewinnen wollt. Ne? Ihr habt es mitbekommen, jede Folge Bikers Paradise, also nicht jede, aber schon seit ein paar Folgen haben wir tolle Gewinne. Also ihr schaut bei Instagram vorbei. Wann losen wir aus?
In der nächsten Folge.
Ey, wir machen so viel, wir sind mittlerweile schon so weit, ich komme schon gar nicht mehr zurecht.
Und nicht vergessen, ihr könnt noch alle Sachen gewinnen. Wir haben im Rennen immer noch die Winterschuhe. Wir haben die coole Tasche, einen sexy Helm, der ultimative Poncho und die Brillen. Du kannst ja im Prinzip die kompletten scheiß Weihnachtseinkäufe sparen. Schicken wir euch alles nach Hause.
So sind wir zu euch. Genau, und in der nächsten Folge wird dann schön ausgelost, live hier im Podcast und dann wisst ihr auch Bescheid. Also fleißig Bikers Paradise Podcast hören, abonnieren klicken, bei Instagram auch nochmal ein Like dalassen und vor allem bei unseren Gewinnspielen mitmachen. Das war's dann für heute. Folge 21 ist damit vorbei und wir sagen Tschüss.
Tschüssi.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.